wie Müll. Es hat sich für mich in dem Moment so angefühlt, dass ich wie Müll entsorgt worden bin. Irgendwann kam er dann angerannt mit einer Geldkassette, hat mir die vorhingestellt und gesagt, nimm das Geld, ich bin nicht gut genug für dich, guck, dass du gehst. Und ich habe das nicht verstanden. Ich fand das total surreal. Und ja, das war so das Erste, wo sich mein Bauchgefühl gemeldet hat, okay, irgendwas stimmt nicht, wo ich dann auch sagte, ich will das Geld nicht, ich liebe dich. Und irgendwann kam das halt dann das erste Mal dazu, dass er nicht gegen die Wand geschlagen hat, sondern mich geschlagen hat. Ist wie so, schwer zu erklären, so eine Fratze. Da war nichts mehr von meinem Partner, den ich so sehr geliebt habe. Das war wie ein anderer Mensch. Hat mich angeschrien, was für ein wertloses Stück ich doch wäre. Ich wäre keine Frau, ich wäre nur Dreck und ich müsste immer Recht haben. Und ich soll doch einfach mal meine Schnauze halten und mich nicht überall einmischen, weil ich es ja immer schlimmer mache. Und ich habe dann irgendwann nur noch gesagt, ja, mach's doch jetzt einfach, dann schlag doch zu. Du kannst nichts anderes, dann mach es einfach.
Hi und herzlich willkommen. Du hast den Podcast Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Dieser Podcast handelt von bewegenden Geschichten von Menschen in und nach toxischen Beziehungen. Geschichten, die viel zu lange im Verborgenen geblieben sind. Wie du gerade schon gehört hast, sprechen Menschen hier über ihre Erfahrungen mit psychischer und körperlicher Gewalt. Falls dich diese Themen zu sehr belasten, nimm dir die Freiheit, die Episode zu pausieren oder zu überspringen oder bitte jemanden, dem du vertraust, sie mit dir gemeinsam zu hören. Alle Namen und identifizierenden Details wurden zum Schutz der Beteiligten geändert. Ich bin Jennifer und heute hören wir die Geschichte von Juna. Im Anschluss an ihre Geschichte werde ich die Verhaltensweisen und Muster von Junas Beziehung noch einmal genauer einordnen und erklären. Juna, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Denn es braucht sehr viel Mut, seine eigene Geschichte mit anderen zu teilen. Und ich habe wirklich großen Respekt davor, dass du bereit bist, diesen Schritt heute zu gehen. Magst du uns kurz erzählen, was dich bewogen hat, heute hier zu sein?
Und zwar war ich 15 Jahre in einer nicht ganz so gesunden Beziehung, die aus ziemlich viel emotionalen Hochs und Tiefs gezeichnet war und unter anderem auch mit häuslicher Gewalt. Und deswegen dachte ich, ich erzähle mal meine Sichtweise, meine Geschichte, was ich alles so erlebt habe in diesen 15 Jahren und ja.
Vielen Dank. Dann lass uns doch einfach damit beginnen, wie das bei euch angefangen hat. Also magst du vielleicht erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt und wie die erste Zeit in der Beziehung war?
Tatsächlich haben wir uns damals kennengelernt. War jetzt keine Kontaktbörse, war einfach eine Internetseite, wo man Leute getroffen hat, sich ausgetauscht hat über verschiedene Themen. Und ja, er hatte mich dann angeschrieben und wir haben uns ausgetauscht und haben gemerkt, okay, wir funktionieren ganz gut miteinander und hatten uns dann auch getroffen und aber eigentlich sehr schnell gemerkt, dass das eigentlich nicht irgendwie so in Richtung Kennenlernphase gehen sollte, Beziehung gehen sollte, sondern eigentlich eher so etwas, rein Sexuelles sein sollte, wäre. Und dabei sollte es eigentlich dann auch bleiben. Allerdings, es war ein ausschlaggebender Punkt. Ich wollte mir einmal nachts Zigaretten holen gehen und hatte Angst rauszugehen und habe überlegt, okay, wen kann ich jetzt anrufen, damit ich mich nicht so ganz alleine fühle. Hatte ihn dann nochmals angerufen und irgendwie hatte ich ihm das dann auch erzählt. Und für ihn war das dann so, schön, dann komme ich morgen nochmal vorbei. Ja, und aus diesem Morgen, also er blieb eigentlich faktisch gesehen dann immer bei mir, ist wirklich nur nach Hause gefahren, um mal Kleidung zu holen. Da er nur am Wochenende zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat, war er nur am Wochenende bei der Arbeit und ist danach dann auch immer zu mir gekommen und von mir aus gefahren. Also wir waren danach faktisch 24/7 zusammen zu dem Zeitpunkt. Hatte ich eine 3-jährige Tochter, war auch nicht arbeiten Und ja, dann hat sich das so entwickelt. Und nach relativ kurzer Zeit bin ich dann auch ungeplant schwanger geworden. Ja, und dann kam halt ganz schnell dieses Thema auf, zusammenziehen, ja oder nein. Ja, und dann sagte er, ja, bei uns im Haus ist eine Wohnung frei, dann lass uns doch zusammen, also diese Wohnung beziehen und ja, als Familie zusammenleben, als wenn unser Sohn dann geboren wird. Ja, und so bin ich dann in eine fremde Stadt gezogen, ohne irgendwie, dass ich irgendwen kannte, ohne irgendwelchen Anschluss. Und ja, so hat sich die Beziehung dann halt am Anfang super schön entwickelt. Also es war, er hat alles gemacht, wir haben alles zusammen gemacht. Er ist mit mir rumgefahren, hat mir die Stadt gezeigt und wo ich jetzt dann wohnen werde. Und ja, das war so die Anfangszeit, ich würde sagen so die ersten 5 Monate war alles total super. Und dann war so ein Ereignis, das ist für mich ein ganz wichtiges Ereignis gewesen. Es war ein Valentinstag, erster Valentinstag, Februar. Er hatte einen ganz normalen Kuchen geholt, den man noch im Backofen aufbacken musste. Und seine Mutter war zu dem Zeitpunkt dann halt daheim und wollte diesen Kuchen aus dem Backofen nehmen. Und ihr ist der runtergefallen. Und er ist komplett ausgerastet. Ich habe das nicht verstanden und war super geschockt. Er war am Rumschreien, er hat sie beleidigt, er hat mich beleidigt, obwohl ich nicht mal was getan hatte. Und irgendwann kam er dann angerannt mit einer Geldkassette, hat mir die vorhingestellt und gesagt, nimm das Geld, ich bin nicht gut genug für dich, guck, dass du gehst. Und ich habe das nicht verstanden. Ich fand das total surreal. Und ja, das war so das Erste, wo sich mein Bauchgefühl gemeldet hat, okay, irgendwas stimmt nicht, wo ich dann auch sagte, ich will das Geld nicht, ich liebe dich. Und es ist doch alles gut, den Kuchen kann man noch essen. Ich habe wirklich versucht, ihn runterzubringen. Das hat auch eigentlich am Anfang ganz gut geklappt, das Runterbringen. So, das war das Erste, was mir bis heute ganz extrem in Gedanken geblieben ist, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, warum es sich so bei mir eingebrannt hat. Und von diesem Tag eigentlich fing es langsam an, dass ja, er sich zurückgezogen hat. Auch wenn wir zusammen Zeit verbracht haben, war er immer sehr ruhig. Und aber alles, was ich irgendwie vorgeschlagen habe, war, wir können doch dies machen, das machen, nee, fand er alles total blöd. Und ja, mit dem Kind und das ist ja alles so anstrengend jetzt, wo du schwanger bist. Und wir hatten einen Streit. Da war ich im 7., 8. Monat schwanger. Und er schrie mich wegen einer Kleinigkeit an. Ich weiß nicht mehr genau was, aber es war eine Kleinigkeit. Und drückte mich immer weiter in Richtung Balkontüre. Und irgendwann hat er dann seine Hände genommen, an meine Schulter gedrückt und mich gegen diese Balkontüre, dass die Tür gesplittert ist. Und ich war schwanger. Ich war komplett geschockt und wusste auch überhaupt nicht, was los war. Und er sagte, nein, ich wollte das eigentlich gar nicht. Du hättest einfach nicht so reagieren dürfen. Du hättest nicht mit mir diskutieren sollen. Du musst auch mal sehen, dass du Fehler hast und kannst mich nicht die ganze Zeit so reizen. Und du weißt, du bist auch die Einzige, die mich runterbringen kann. Du hättest da anders reagieren müssen. Und in dem Moment dachte ich, okay, ja gut, in Ordnung. Dann werde ich wohl was falsch gemacht haben und werde in Zukunft auch mehr darauf achten, dass ich halt mehr auf ihn eingehe, weil anscheinend braucht er das dann. Und er hat ja gesagt, ich bin die Einzige, die ihn runterbringt, also versuche ich mich dann so ein bisschen zurückzunehmen mit meiner Meinung und mit dem, was ich denke. Ja, und so hat das eigentlich alles angefangen und waren so die ersten Verläufe in der Beziehung, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass es mir damals ein ganz komisches Bauchgefühl bereitet hat. Ich das aber komplett weggeschoben habe, weil ich dachte, naja gut, wir sind relativ früh in diese Phase gekommen, dass wir zusammengezogen sind. Es ging einfach alles super schnell und ich dann schwanger geworden bin. Das muss ich halt einfach finden. Da muss man ja Kompromisse in einer Beziehung machen. Ja, also das waren so die Anfangszeiten.
Also du hast das mit dem Stress erklärt, den ihr aufgrund der Schwangerschaft habt und dass er deswegen im Moment etwas überreagiert, aber eigentlich gar nicht so ist.
Ja, genau, weil ich kannte es am Anfang ja auch ganz anders, dass er wirklich total liebevoll war, sich wunderbar um mich gekümmert hat, mich unterstützt hat und alles. Und dann dachte ich, naja gut, er ist vielleicht einfach auch nur nervös, es ist sein erstes Kind. Und er hatte am Anfang gesagt immer, er wollte keine Kinder, sich dann aber im Endeffekt doch sehr gefreut. Und ich habe es dann ja halt auch damit entschuldigt. Und na klar, wenn man dann auch so schnell zusammenkommt, jeder hat eine eigene Charaktere und da muss man sich halt erstmal aufeinander abstimmen. So, also habe ich mir das zumindest gedacht, weil das war auch sonst immer so, also in meinen vorherigen Beziehungen, dass man sich ja erstmal, sag ich mal, aufeinander einspielen muss. Und damit habe ich es dann halt auch entschuldigt.
Und wie hat sich dann eure Beziehung im Laufe der Zeit verändert?
Also unsere Beziehung war gekennzeichnet, kann ich jetzt im Nachhinein sagen und habe es auch so damals erlebt, von wirklich super schönen Phasen, wo wir wirklich super viel Spaß miteinander hatten als Familie, viel miteinander unternommen haben, wunderschöne Abende hatten, viel gelacht haben. Eigentlich so dieses, es war die perfekte Familie für mich in diesem Moment. Aber dann kamen wieder Phasen, wo er sich komplett zurückgezogen hat. Es waren Kleinigkeiten, warum er ausgerastet ist und wütend geworden ist. Ich habe es, wie gesagt, nie richtig verstanden und dachte, okay, dann reden wir halt darüber und habe dann auch gesagt, ich sehe das aber nicht so, weil das meine Meinung halt ist. Ich dachte, wir gehen dann zusammen in diesen Dialog rein und gucken, dass wir eine Lösung finden. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das so nicht funktioniert. Je mehr ich meine Meinung gesagt habe, je lauter ist er geworden. Er hat angefangen, mich anzuschreien. Ich bin ziemlich respektlos, wie ich mit ihm reden würde. Und ich muss nicht immer das letzte Wort haben. Und es wäre so anstrengend und ich würde nur streiten wollen. Und am Anfang war es dann so, dass er einfach gegangen ist. Also wir haben es nicht ausdiskutiert. Und irgendwann fing er dann an, bei Auseinandersetzungen, ja, Dinge durch die Gegend zu werfen oder gegen Wände zu hauen und war weiterhin am Schreien. Er hat mich gar nicht ausreden lassen. Und irgendwann kam es halt dann das erste Mal dazu, dass er nicht gegen die Wand geschlagen hat, sondern mich geschlagen hat. Und ich war komplett perplex und geschockt. Er hat sich auch nicht dafür entschuldigt. Also ich dachte, da kommt irgendwie dann sofort eine Entschuldigung. Aber es kam nur, guck, was du mit mir gemacht hast. Ich bin doch gar nicht so. Bei meinen anderen Freunden hatte ich das nie so wie mit dir. Das ist mir jetzt das erste Mal bei dir passiert. Und siehst du, wozu du mich gebracht hast. Und ich war einfach nur, ich stand einfach nur da und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Es war absolut surreal für mich. Er ist dann einfach gegangen. Er ist einfach gegangen. Ich bin dann auch erstmal gegangen, habe mich ins Bett gelegt beim ersten Mal und habe geschlafen. Und ich, das, also wenn das gar nicht passiert wäre. Am nächsten Tag wollte ich das Thema dann nochmal aufgreifen, weil von ihm kam keine Entschuldigung. Er hat sich dann einfach bei mir ins Bett gelegt und sich an mich rangekuschelt. Auf der einen Seite war ich glücklich, weil ich dachte, okay, er kann nicht so wütend auf mich sein. Aber auf der anderen Seite hat mir mein Bauch immer gesagt, okay, wir müssen das klären. Wir müssen gucken, wie es dazu gekommen ist. Und was ich auch das nächste Mal besser machen könnte, damit das nicht nochmal passiert. Ja. Und dann am nächsten Tag, wo ich das Thema aufgreifen wollte, fing es wieder von vorne an. Du willst nur streiten, es ist ein respektloses Verhalten, was du mir gegenüber an den Tag legst. Kannst du es nicht einfach mal auf dich beruhen lassen? Musst du immer recht haben? Und dann kam dieses Gesicht. Ist wie so, schwer zu erklären, so eine Fratze. Da war nichts mehr von meinem Partner, den ich so sehr geliebt habe. Das war wie ein anderer Mensch. Und ja, dann hat er mich wieder geschlagen, mehrmals.
Also du wolltest mit ihm klären, was am Vorabend passiert ist und warum er dich geschlagen hat? Und statt das zu klären, hat er dir die Schuld gegeben und dich wieder geschlagen.
Ja. Wir haben niemals in diesen 15 Jahren irgendetwas ausdiskutiert. Es kam nie zu einer Aussprache. Es wurde alles totgeschwiegen. Und ich sag mal, im Laufe der Zeit habe ich für alles Vorwürfe bekommen. Unser Sohn war nicht so gut in Mathe. Mir wurde vorgeworfen, ich hätte ihm eingeredet, dass er so schlecht in Mathe wäre und ich sollte doch damit aufhören, es wäre meine Schuld. Eine Situation, an die ich mich ganz gut erinnern kann, was auch die letzte Situation war, ich bin ins Wohnzimmer gegangen und er war über unseren Sohn gebeugt, während er ihm beim Mathe-Hausaufgaben helfen wollte und war ihn am Anschreien. Er hat ihn aus voller Wut angeschrien und unser Sohn war so am Weinen dabei und ich fand die Situation so furchtbar, dass ich dazwischen gegangen bin und gesagt habe, hör doch bitte auf, du siehst doch, er kann überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich das Zimmer verlassen, bin in die Küche gegangen, weil aus der Vergangenheit wusste ich ja, was kommen würde. Er ist mir natürlich nachgegangen und dann habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, dass unser Sohn von dem Wohnzimmer in sein Zimmer gerannt ist und die Tür zuschlagen gehört. Da war ich erstmal beruhigt und dann fing es wieder an. Du machst es nur so schlimm. Wenn du dich nicht eingemischt hättest, dann wäre das nicht so ausgeartet. Und ich habe gesagt, nein, ich habe gar nichts gemacht. Wie hätte es denn schlimmer werden können? Und dann hat er die Tür genommen von der Küche und immer wieder voller Wut gegen den Kühlschrank gehauen, dass sich da so eine richtige Beule gebildet hat und ich habe ihn einfach nur angeschaut. Ich habe gar nicht mehr reagiert, weil ich wusste, es ist jetzt eigentlich egal, was ich mache, ob ich versuche, ihn runterzubringen, ob ich versuche, mich zu verteidigen, ob ich es ignoriere oder darauf eingehe. Es war so unvermeidlich, was dann kam. Dann, weil ich nicht reagiert habe, kam wieder dieses, es war so immer dieses Gesicht, diese Fratze, die gekommen ist. Und dann hat er seine Hand an meine Kehle geschnellt und hat mich angeschrien, was für ein wertloses Stück ich doch wäre. Ich wäre keine Frau, ich wäre nur Dreck und ich müsste immer Recht haben. Und ich soll doch einfach mal meine Schnauze halten und mich nicht überall einmischen, weil ich es ja immer schlimmer mache. Und ich würde ihn die ganze Zeit dazu bringen, doof zu mir zu sein. Er hat wirklich das Wort doof genutzt, was ich in dem Moment wirklich komplett deplatziert fand. Und ich habe dann irgendwann nur noch gesagt, ja, mach's doch jetzt einfach. Dann schlag doch zu. Du kannst nichts anderes, dann mach es einfach. Ich habe das nicht gesagt, um ihn zu provozieren, sondern weil ich eigentlich innerlich wirklich so sehr gehofft hatte, dass diese Worte ihm mal zeigen würden, wie er reagiert, was er gerade da macht, dass er damit aufhört. Aber das war für ihn wohl als Provokation und ja, dann wurde ich halt gewürgt und auf den Boden geschmissen und dann ist er einfach gegangen. Ich habe geheult, ich habe die Kinder weinen gehört und ich war einfach komplett, ja, wie immer total geschockt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich kannte es mittlerweile so. Es war der normale Ablauf bei einem Streit oder beziehungsweise bei einer Meinungsverschiedenheit. Es war normal für mich. Und das ist rückblickend gesehen komplett traurig. Es war normal für mich, dass ich angeschrien wurde, dass mir die Vorwürfe gemacht wurden, dass es mein Fehler war und er sich an mir vergriffen hat. In dem Moment war das für mich so, okay, ich war geschockt, aber ich muss jetzt einfach weitermachen. So, ich bin zu den Kindern gegangen, habe gesagt, ja, es ist alles in Ordnung, es ist alles gut. Wir haben uns nur gestritten, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Weil ich auch wusste, dass im Nachzug einfach so weitergemacht wird wie vorher. Es wurde nicht drüber gesprochen, es war wieder alles in Ordnung. Es wie als wenn sich etwas entladen hat und dann war auf einmal wieder alles gut. Und ich war auch irgendwo dankbar in dem Moment, weil ich dachte, okay, es war meine Schuld, dass das jetzt passiert ist. Ich habe ihn respektlos behandelt. Ich hätte nicht dazwischen gehen sollen. Ich hätte nicht ihn als Vater von seinem Sohn in Frage stellen sollen. Ich hätte einfach meinen Mund halten sollen. Und ich war dankbar, dass das Thema nicht aufgefasst wurde, weil ich dachte, ich bin dran schuld, dass das mal wieder passiert ist, wie es eigentlich ja immer meine Schuld vorher war, wenn diese Ausraster waren. Ich musste mich eigentlich nur mehr anstrengen und einfach mehr Rücksicht auf ihn nehmen.
Hast du das versucht im Laufe der Beziehung, dich mehr anzustrengen und mehr Rücksicht zu nehmen?
Ja, das ging eigentlich so weit, dass ich versucht habe, alles, was irgendwie zu einem Streitthema oder einer Meinungsverschiedenheit führen könnte, beiseite zu räumen. Ich habe ihm nach dem Mund geredet, beziehungsweise habe ihn bei Dingen unterstützt, wo er Hilfe brauchte, und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt über vieles hinwegsehe und einfach nichts sage, dann passiert das nicht. Ich habe versucht, alles so zu machen, wie er es wollte. Ich habe das Essen immer pünktlich auf dem Tisch gehabt, wenn er von der Arbeit kam. Ich habe ihm darum gebeten, ruf doch bitte von der Autobahn aus an, wenn du nach Hause kommst, damit ich das Essen warm für dich auf dem Tisch habe. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo er anrief und sagte, ich stehe im Stau. Und ich habe komplette Panik bekommen, weil ich dachte, oh mein Gott, das Essen ist aber jetzt genauso abgetimt, fertig, ist verkocht. Wenn er jetzt später kommt und im Stau steht, dann verkocht, und das findet er nicht gut, weil eine Mikrowelle wollte er nicht haben, wegen den Strahlen. Also war ich dazu gezwungen, wenn er mal später kam, das Essen entweder auch manchmal nachts um 2-3 Uhr frisch zu kochen, oder es halt so zu haben, dass es weder verkocht ist, noch dass es irgendwie zu kalt ist. Also ich musste immer abtimen, und ich habe an diesem Tag so Panik gehabt, dass dieses Essen verkocht. Ich werde das nicht vergessen, weil ich dachte, oh Gott, wenn es dann verkocht, dann ist er wieder schlecht gelaunt, und er hatte so einen harten Arbeitstag, und dann hat er mit mir noch den Stress zu Hause. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Ich habe auch die Kinder dazu angehalten, ja, Provokationen bzw. Situationen, die zum Streit führen könnten, ja, aus dem Weg zu gehen. Also unser Sohn und mein Ex-Partner haben gerne Fußball geschaut, und ja, im Laufe der Zeit hat unser Sohn halt eigene Interessen entwickelt und wollte das nicht mehr gucken, und ja, saß dann lieber am PC, und das hat er dann auch einmal während des Fußballspiels gemacht. Und schon während des Fußballspiels, nach dem zweiten Bierchen, ja, fing er dann an, wie respektlos dieses Verhalten ihm gegenüber wäre. Jetzt muss er hier alleine gucken, und wir könnten uns doch wenigstens mal für seine Sachen interessieren und diese 1,5 Stunden uns zusammenreißen. Und er hat meinem Sohn dann vorgeworfen, ja, ins Stadion gehst du mit mir, aber hier gucken willst du nicht mit mir. Das geht nicht, das haben wir immer gemacht. Das ist so ein Vater-Sohn-Ding miteinander. Und ob ihm das denn überhaupt nicht wichtig wäre, ob er dann lieber vor seinem PC versauern wollte. Und er hat das in so einer Vehemenz gemacht und in so einer Tonart, dass ich schon wieder dachte, oh Gott, hoffentlich eskaliert das nicht wieder. Dass ich dann gesagt habe, ach, guck mal, Schatz, ich gucke doch jetzt mit dir Fußball, ist doch alles in Ordnung, du musst das doch nicht alleine gucken. Und Lust hatte ich keine, es hat mich nicht interessiert, aber ich dachte, okay, dann ist er wenigstens ein bisschen besänftigt. Und eine Woche später, vor dem Fußball, habe ich zu unserem Sohn gesagt, pass auf, geh bitte schon frühzeitig vom PC weg, setz dich bitte, bitte diese 1,5 Stunden doch bitte einfach mit ihm vor dem Fernseher und guck dieses Fußballspiel, damit wir nicht wieder diesen Streit haben, den wir letzte Woche hatten. Und das ist ein Ding, ich schäme mich unheimlich dafür, dass ich meinem Sohn das gesagt habe. Aber ich wollte auch ihn schützen. Und ich wollte natürlich auch, ja, nicht, dass mein Ex-Partner dann wieder wütend wird. Das war wie so oft Eierschalen laufen. Aber egal, wie sehr man sich angestrengt hat, es wurde immer irgendwas gefunden, was nicht richtig war, was nicht gut genug war. Ich hätte machen können, was ich wollte. Er hat was gefunden.
Also das hat auch an der Gewalt nichts geändert, dass du versucht hast, dich in Anführungsstrichen besser zu verhalten.
Nein, es hat nichts geändert. Es war egal, wie ich in einem Streit reagiert habe. Wenn ich ihm zugestimmt habe, hat er immer weiter sich in Rage geredet, immer weiter auf mich eingeredet, wie ich das denn nicht sehen könnte, dass ich ihn kaputt mache, dass ich ihn psychisch fertig machen würde, und wie ich es wagen könnte, er könnte jeder haben und ich wäre doch nichts und ich könnte doch froh sein, dass er da wäre. Und selbst wenn ich gesagt habe, ja, du hast recht, kam nach einiger Zeit wieder, es war immer so dieser Vorreiter. Ich wusste, wenn dieses Gesicht kommt, diese Fratze ist, ich kann nichts mehr tun. Und das Ganze ging dann so weit, dass er mir Gegenstände ins Gesicht geworfen hat. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo er mir eine Insektenspraydose ins Gesicht geschmissen hat. Und ich habe ihn angeguckt und dachte erst, oh, er ist selber verwundert, dass er mich getroffen hat. Also nicht die Tatsache, dass er etwas nach mir schmeißt, sondern dass er selber verwundert ist, dass er mich getroffen hat, hat mich in dem Moment irgendwie da regungslos stehen lassen. Und das ist eigentlich traurig, weil zu dem Zeitpunkt dachte ich immer noch, das wäre in Anführungsstrichen normal. Ich dachte, weil ich mich nicht richtig verhalten habe, habe ich ihn zu diesem Verhalten gebracht. Es ist also meine Schuld. Ich muss mehr an mir arbeiten. Und ich muss vielleicht mich auch mal reflektieren, dass ich nicht so streitsüchtig bin, dass ich nicht ihn immer reize, sondern dass ich einfach mal ein bisschen ruhiger werde. Ich habe das zu dem Zeitpunkt immer noch getan, weil ich dachte, ich habe den perfekten Partner, weil wir hatten unsere tollen Phasen, wenn wir im Urlaub waren, war dieser Zusammenhalt so toll und nach außen hin waren wir diese perfekte Familie, für jeden waren wir diese perfekte Familie, aber nicht zu Hause in unseren eigenen vier Wänden, da war gar nichts perfekt und egal ob negative oder positive Ereignisse, den Kindern und mir wurde immer gesagt, was zu Hause passiert, bleibt zu Hause. Auch positive Sachen, auch schöne Sachen, wo ich mir immer dachte, warum sagt er das? Und weder die Kinder noch ich haben zu irgendwem Außenstehenden irgendetwas erzählt. Es ist nicht so, dass meiner Familie und meinen Freunden nicht aufgefallen wäre, dass sich was verändert. Meine Tochter wurde immer stiller. Ich hatte zwischenzeitlich blaue Flecken und habe mich auch immer weiter zurückgezogen, weil ich wusste, mein Partner nervt es, wenn ich telefoniere, wenn er zu Hause ist oder wenn er arbeiten ist und vielleicht mal Pause hat, hat er immer angerufen. Also wir haben sehr viel miteinander telefoniert und wenn ich dann mal nicht rangegangen bin, weil ich gerade mit meiner Mutter telefoniert habe und mit einer Freundin, dann war das ein ganz großes Thema. Ich würde nur telefonieren, ich würde den Haushalt nicht machen und ich wäre faul. Und einmal hatte ich dann den Mut, wo er mich gegen eine Tür geschubst hat und ich mit dem Kopf so dagegen geknallt bin, dass ich dachte, ich hätte eine Platzwunde, bin ich aus dem Affekt auf ihn draufgehüpft. Er ist rücklings aufs Bett gefallen und habe mich auf ihn draufgesetzt und habe meine Hände auch mal um seinen Hals gelegt und gesagt, du wirst mich nie, nie, nie wieder schlagen. Nie wieder. Ich habe nicht gedrückt. Aber ich wollte das einfach nicht mehr. Es hat sich so entwürdigend immer angefühlt. So schlecht. Ich kam mir schlecht vor. Und er hat mich danach angesehen und gesagt, du bist doch krank, wie kannst du das nur tun? Du bist doch psychisch nicht ganz dicht, wie kannst du das nur machen? Und in dem Moment war ich selber von mir geschockt und denke, oh mein Gott, was hast du getan? Was hast du getan? Warum hast du das getan? Ich habe in dem Moment nur meine eigene Reaktion gesehen, aber nicht mehr das, was vorher bei ihm passiert ist, weil dies war ja auch meine Schuld, weil wie er darauf reagiert hat mit den Schlägen und Abwertungen, war es ja meine Schuld. Weil ich ihn dazu gebracht habe. Und das war wie so ein Kreislauf. Immer wenn er mich schlecht behandelt hat, habe ich gedacht, ich hätte es verdient. Weil es ist meine Schuld, er hat es gesagt. Ich muss mich einfach noch mehr anstrengen. Und es war für mich wirklich frustrierend, dass er mir immer gesagt hat, ich soll froh sein, ihn zu haben, ich kann nichts alleine. Ich wäre nicht gut genug, weil ich habe mich wirklich angestrengt und versucht, mein Bestes zu geben. Aber es war nicht gut genug, dachte ich in dem Moment.
Hast du geglaubt, dass das Gelingen eurer Beziehung von dir abhängt? Also, dass du diejenige bist, die in der Lage ist, das zu verändern und zu verbessern, wenn du dich besser verhältst?
Das dachte ich, weil ich dachte, ich wäre das Problem in dieser Beziehung. Mein Verhalten, meine Reaktion wäre das Problem. Zumal er mich auch bei vielen Dingen ja um Rat gefragt hat. Also zum Beispiel mitten in der Nacht, wo er dann auf einmal eine WhatsApp an seinen Arbeitgeber geschickt hat, weil er das Gefühl hatte, er wird nicht genug gewertschätzt. Ich musste mir diese WhatsApp mehrmals durchlesen und sie korrigieren. Und er sagte, das wäre so wichtig. Das macht er ja auch für uns. Er geht ja auch für uns arbeiten. Also hatte ich auch das Gefühl, okay, ich bin mit dafür verantwortlich, dass er halt gut dasteht. Also beziehungsweise, dass er das gut macht, damit er nicht doof dasteht. Und ich hatte ihn in allem unterstützt, was er in seinem beruflichen, auch in seinem privaten getan hat. Manche Dinge habe ich zwar nicht so gesehen oder habe mir überlegt, okay, er sieht da ziemliches Schwarz-Weiß-Denken, habe aber nichts gesagt, weil ich dachte, okay, mein Job ist es, ihn zu unterstützen. Ja, damit er sein persönliches Vorankommen hat, seine persönliche Entwicklung.
Ja. Was würdest du sagen, wie hat sich im Laufe eurer Beziehung dein Bild von dir selbst verändert?
Ab einem bestimmten Zeitpunkt habe ich mich gar nicht mehr als ich selbst gesehen, sondern nur noch als eine Einheit. Es gab nur noch ein Wir, es gab gar kein Ich mehr. Und ich habe mich müde gefühlt. Nicht so müde, wie als wenn man von einem harten Arbeitstag nach Hause kommt, müde, sondern einfach innerlich total müde. Und egal, wie viel ich geschlafen habe, ich war immer noch müde. Und irgendwann fing ich dann an, furchtbare Magen-Darm-Probleme zu bekommen. Ich bin zur Darmspiegelung gegangen, zur Magenspiegelung gegangen. Ich habe Atemtests gemacht und mir ging es einfach überhaupt nicht gut. Und es wurde aber nichts gefunden, bis auf eine chronische Gastritis, die das erklären konnte, was da mit mir passiert. Und ich habe mich immer wertloser gefühlt. Nicht nur, dass ich es ihm nicht recht machen konnte, da ich es nicht richtig getan habe. Alles, was ich getan habe, war falsch. Es war nichts richtig. Sondern jetzt bin ich auch noch krank geworden. Was soll er denn mit mir? Jetzt bin ich ja noch mehr eine Belastung, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe den Haushalt heute nicht geschafft, weil es mir einfach so furchtbar schlecht ging. Und er hat mir dann auch immer gesagt, ich soll mich nicht so anstellen. Ihm ging es ja auch mal schlecht. Und er würde ja auch einfach weitermachen. Und ich würde nur simulieren. Und es war also auch gar kein Verständnis groß von ihm da, wenn es mir nicht gut ging. Und wenn er dann wirklich mal in so einer guten Stimmung war, um mir zu reden, hat er mir eigentlich nur Geschichten erzählt, dass es ja, ihm ja da und da auch nicht gut ging und dass das ja wesentlich schlimmer war. Und hat es einfach komplett runtergespielt, sodass ich mir auch so vorkam, als wenn ich wirklich, okay, stell dich nicht so an, er tut so viel für dich. Und es war einfach so eine innere Resignation, so ein Vorsicht dahin leben. Ich habe mich furchtbar schlecht gefühlt und wertlos. Er hat's gesagt, also bin ich's. Er ist genervt, also habe ich es nicht gut genug gemacht. Ich muss mich einfach mehr anstrengen. Ich wollte einfach dieses Familienbild, was wir nach außen transportiert haben, auch wirklich hinter den verschlossenen Türen haben, weil vom Anfang wusste ich ja, er kann es auch anders. Also muss es ja an mir liegen, weil es war am Anfang ja anders und ich wollte wieder in diesen Zustand von am Anfang hin. Aber der hat sich leider nie eingestellt und wenn, dann immer nur phasenweise für ja, schöne Familienmomente, für nach außen hin halt, wenn wir nach außen diese tolle Familie gespielt haben. Ja.
Gibt es einen Moment aus eurer Beziehung, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Es gibt eigentlich viele Momente, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Aber die jetzt alle aufzuziehen, das würde wirklich den Rahmen sprengen. Ich weiß nur, dass bei einigen Momenten, wie ich anfangs auch erwähnt hatte, diese Situation mit dem Kuchen und mit dieser Geldkassette und wo er sagte, ich bin nicht gut genug für dich, nimm das Geld. Das ist mir, glaube ich, sehr in Erinnerung geblieben, weil es die Wahrheit war. Ich habe es in dem Moment einfach nur nicht gesehen. Er hat mir in dem Moment gesagt, dass was nicht richtig ist und dass ich gehen soll. Ich habe es in dem Moment nicht verstanden, weil es war auch sehr am Anfang der Beziehung. Und ein anderer Moment war, wo er krank war. Er war dann wirklich mal krank. Und ich habe in dem Moment gekocht, glaube ich. Und ich habe gesagt, ja, mir tut das leid, dass du krank bist, aber wenn du jetzt die ganze Zeit quengelst, wird es auch nicht besser. Leg dich doch hin und ruh dich aus. Und dann hat er zu mir gesagt, ich will doch eigentlich nur die Aufmerksamkeit von dir haben. Das hat er sonst nie gesagt. Und das sind diese tiefsten Momente, die beiden, die mir so im Kopf geblieben sind. Weil ich denke jetzt im Nachhinein, das waren die beiden ehrlichsten Momente, die wir in dieser Beziehung hatten. Es sind nur kleine Momente gewesen, nur ein Satz, aber diese Momente fühlen sich jetzt im Nachhinein immer noch am ehrlichsten an von dem, was alles war in 15 Jahren.
Furchtbar, ne? Dass es so wenige Momente sind, die da ehrlich miteinander gewesen sind. Was hat dir denn geholfen, dann deine Situation zu erkennen und auch zu verändern?
Also im Prinzip ist mir diese Situation ja abgenommen worden. Mein Partner ist auf einen Job gefahren, schon einen Tag früher, als wir erfahren wollte. Und ich hatte schon dieses komische Gefühl. Ich hatte dieses Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Und normalerweise hat er immer angerufen, wenn er Pause hatte, wenn er in jeder Situation, wenn er nach Hause gefahren ist, immer. Und er rief mich nicht an während der Fahrt zu diesem Job. Und ich habe ihm dann eine WhatsApp geschrieben und gefragt, ob er gut angekommen ist. Und es war nur ein Haken da. Und ich wusste intuitiv, er ist nicht einen Tag früher gefahren, um bei diesem Job zu sein, sondern woanders. Naja, dasselbe Schauspiel hat er dann auch gemacht, als er wiedergekommen ist. Weil während er auf diesem Job war, war er ja immer nur am Schlafen, weil er ja nachts arbeiten muss. Komischerweise aber immer nur online. Wir hatten also nicht wirklich viel Kontakt. Er hat nicht angerufen. WhatsApp-Nachrichten waren immer sehr kurz. Und ich habe ihn dann gefragt, ob irgendwas ist und ob ich Angst haben muss, dass meine Beziehung in Gefahr ist zu ihm. Und er sagte dann, nein, es ist alles gut. Ich brauche einfach nur Zeit. Ich bin ja für mich und ich bin ja auf der Arbeit. Und dann rief er komischerweise an dem Tag, wo er zurückkommen sollte, an und hat zu mir gesagt, ich bleibe noch einen Tag länger, weil das Hotel so toll ist. Und ich wusste auch, in dem Augenblick ist es gelogen. Es ist absolut gelogen. Und er ist also quasi dann einen Tag später gefahren und dann auch nicht zu uns nach Hause, sondern direkt von da zur Arbeit. Und ich wusste, da kann was nicht stimmen. Ich wusste es. Und als er nach Hause gekommen ist und ich ihn damit konfrontiert habe, hat er gesagt, ich wäre verrückt, ich würde spinnen. Und ich habe ihn angefleht, ich habe ihm gesagt, wir waren 15 Jahre jetzt zusammen. Wir haben ein gemeinsames Kind. Ich habe doch die Wahrheit verdient. Und er sagt, da wäre nichts, ich würde mir das alles nur einbilden. Und dann habe ich gesagt, woran liegt es dann? Und dann hat er zu mir gesagt, ich liebe dich nicht mehr so, wie du jetzt bist. Und ich war absolut geschockt, weil es aus dem Nichts kam. Wir wollten noch zusammen in Urlaub fahren mit meinen Eltern und alles. Es war wie von heute auf morgen, als wenn mir jemand die Füße unter dem Boden weggerissen hätte. Und ich habe ihn gefragt, willst du die Trennung? Und er hat gesagt, das habe ich nicht gesagt. Ich habe ihn mehrmals gefragt. Und dann sagte er zu mir, wir lagen im Bett, als diese Diskussion war, leg dich einfach hin und schlaf. Ich habe geweint, ich war geschockt. Mein Partner hatte mir gerade gesagt, dass er mich nicht mehr so liebt, wie ich jetzt bin. Und er ist einfach seelenruhig eingeschlafen. Dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen. Er ist am nächsten Tag zur Arbeit gefahren, kam nach der Arbeit wieder, hat seine Sachen gepackt und meinte, ich glaube, es ist besser, wenn ich bei einem Freund schlafe. Und dann habe ich zu ihm nochmal gesagt, willst du die Trennung? Nein, er braucht einfach mal Zeit für sich. Das war das letzte Mal, dass er zu Hause war. Danach war er entweder bei einem Freund oder arbeitstechnisch weg. Er kam ab und zu mal nach Hause, um sich neue Anziehsachen zu holen. Sprich, er hat immer mehr weggetragen aus unserer Wohnung. Und irgendwann habe ich zu ihm dann gesagt, ich müsste mit ihm reden. Er sagte, okay. Und ich habe zu ihm gesagt, das Schluss ist, ich will das so nicht mehr, ich kann das so nicht mehr. Ich dachte in dem Moment wirklich, ich tue ihm damit einen Gefallen. Er muss nicht mit jemandem zusammen sein, den er nicht liebt. So habe ich gedacht, ich habe es von seiner Warte aus gesehen. Und dann hat er mir etwas gesagt, ich werde das nie vergessen. Ich bin jetzt in der Mitte meines Lebens und ich weiß auch nicht, ob ich mein Leben so weiterleben will. Ich will meine Freiheit haben. Ich will Dinge machen, die ich machen möchte. Ich möchte meinen Interessen nachgehen. Ich möchte keine Verantwortung. Ich möchte Single sein. Und bei diesem Satz wusste ich, dass er im Grunde genommen bei der Nächsten gelandet ist. Das war für mich ausschlaggebend. Und von diesem Zeitpunkt an hat irgendwas in mir drinne den Schalter umgelegt. Normalerweise hätte ich geweint und gebettelt, wie ich sonst immer gemacht habe, weil er beim Streit auch immer gedroht hat, mich zu verlassen, und die Vorstellung war so grausam. Und jetzt war der Punkt, wo ich gesagt habe, dann ist das eben so. Ich habe nicht gebettelt, nicht geweint, ich habe nicht vor ihm geheult, nicht ein einziges Mal, obwohl ich immer am Weinen war. Irgendwas in mir drin hat mir gesagt, das tust du nicht. Ich habe zu ihm gesagt, du warst meine große Liebe und du bist der beste Partner und der beste Papa, den man sich vorstellen kann. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich möchte, dass wir als Team zusammen funktionieren für unser Kind, für unseren Sohn. Ich bin wirklich aus dieser Beziehung rausgegangen und dachte, ich hätte die perfekte Beziehung. Es war alles super. Ich, aus heutiger Sicht, wollte ich einfach nur die perfekte Beziehung sehen, das Gute sehen. Ich wollte mich nicht damit auseinandersetzen, mit dem, was alles passiert ist, weil es zu schmerzhaft war. Manche Dinge wusste ich auch gar nicht mehr. Die sind jetzt erst mit der Zeit wieder hochgekommen. Und ich bin da raus. Ich wusste nicht, wo oben und unten ist. Ich wusste nicht, wer ich war. Ich wusste gar nichts. Es war einfach nur eine große Leere. Ich habe mich absolut nicht mehr als Individuum wahrgenommen. Als hätte ich meine Daseinsberechtigung verloren. Und ich war nur am Weinen. Und ich war ganz furchtbar durcheinander. Und ich wusste absolut auch nicht, was mit mir los ist. Weil ich hatte schon Beziehungen, die sind zu Ende gegangen. Aber es hat sich anders angefühlt. Das hat sich wie das Komplette aus dem Leben gerissen rausgefühlt. Es war furchtbar. Und ich bin ehrlich, es hat sich bis jetzt noch nie etwas so schlimm angefühlt in meinem Leben. Und ja, ein paar Wochen später wollte er dann mit unserem Sohn reden und hat ihm eröffnet, dass er ja jetzt eine neue Freundin hätte. Aber man ja nicht wüsste, wie, also er nicht wüsste, wie lange das denn halten würde. Er wollte ihm nur Bescheid sagen, weil wenn wir ja jetzt getrennt wohnen, wird seine Freundin ja öfter da sein. Er war während der ganzen Trennung nicht einmal zu Hause. Groß. Ein einziges Mal. Um unseren Sohn dann vor Ort wieder zu versetzen mit einer Ausrede. Und kommt dann einfach wieder, um ihm mitzuteilen, dass er eine neue Freundin hat. Unser Sohn war einfach komplett geschockt über die Trennung, weil das Offizielle, wir haben uns auseinandergelebt von seinem Vater, hat bei ihm nicht gegolten. Es war alles wie immer. Wir haben wie immer zusammengehangen, wir haben wie immer geredet, es gab keinen Streit im Vorfeld. Es war einfach von jetzt auf gleich und so hat es sich auch angefühlt. Einfach entsorgt worden. Wie Müll. Es hat sich für mich in dem Moment so angefühlt, dass ich wie Müll entsorgt worden bin. Wie ein gebrauchtes Taschentuch. Und ich wusste absolut nicht, warum das so ist. Geholfen hat mir im Endeffekt dann nur eine Dame vom Jugendamt, mit der ich über die Situation gesprochen hatte, weil ich es total surreal fand, dass er auf einmal ankommt und unserem Sohn seine neue Freundin nach der kurzen Zeit vorstellen will und unser Sohn absolut noch nicht bereit dafür ist. Ich habe mir unheimliche Sorgen gemacht. Und das erste Mal habe ich einer anderen Person alles erzählt, was ich erlebt habe. Ich weiß nicht, warum. Ich kannte die Dame vom Jugendamt nicht. Ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, was das für Auswirkungen haben könnte. Es kam einfach alles raus. Es musste einfach alles raus. Und sie war absolut schockiert. Und erst dieses Gesicht von der Dame hat mir eigentlich gezeigt, dass das, woran ich jahrelang festgehalten habe und woran ich gearbeitet habe, was meine Familie war, dass das nicht gesund und nicht normal ist. Und so habe ich es dann beibehalten. Ich bin in den No Contact gegangen und habe mich zurückgezogen. Unser Sohn war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt. Und nach dem, was während der Trennung passiert ist und nach der Trennung passiert ist, von Seiten meines Exes und was sich jetzt im Nachhinein herausgestellt hat, was unser Sohn in der Beziehung alles mitbekommen hatte, wollte er keinen Kontakt mehr zu seinem Vater haben. Dadurch, dass wir nie verheiratet waren und ich das alleinige Sorgerecht habe und unser Sohn beim Jugendamt gesagt hat, er möchte diesen Kontakt nicht und auch ein gewisses Alter hatte, musste er dies auch nicht machen. Wir sind also in unsere eigene Wohnung gezogen, haben jeglichen Kontakt zu meinem Ex-Partner abgebrochen und leider auch zu anderen Familienmitgliedern, wie der Mutter meines Ex-Partners oder der Großmutter, weil ich diejenige bin, die dran schuld war, dass die Beziehung gescheitert ist, weil ich so furchtbar bin. Ich habe ja nie gekocht und nie aufgeräumt und ich wäre immer so anstrengend gewesen. Und mit mir stimmt psychisch ja sowieso irgendwas nicht. Und jetzt hätte ich ja auch noch unserem Sohn, zu dem ich im Übrigen angeblich kein gutes Verhältnis habe, manipuliert, dass er nicht mehr zum Vater möchte. Das sind nur einige Dinge, die über mich verbreitet worden sind. Viele Dinge, wenn man mal drüber nachdenken würde oder mal genau hinschauen würde, die überhaupt nicht zusammenpassen. Aber die Leute sehen und glauben das, was sie hören. Und mein Ex hat es gut verstanden, die Opferrolle zu spielen.
Er konnte sich ja auch in der Beziehung schon sehr gut verstellen. Du hast gesagt, ihr habt nach außen immer die perfekte Familie dargestellt. Und das Bild will er jetzt offensichtlich ja auch für sich beibehalten, dass er der perfekte Part in der Beziehung ist und du weiterhin die Schuld trägst. Wenn du mal drüber nachdenkst, was würdest du heute anders machen, wenn du die Möglichkeit hättest?
Ich sag ganz ehrlich, wenn man da drinnen steckt, ich nenne es immer dieser Blase, man sieht das nicht. Man will das auch gar nicht sehen. Deswegen sage ich jetzt, ich wäre vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte mir früher Hilfe geholt, ich wäre früher gegangen. Nein, ich hätte mir keine Hilfe gesucht und wäre auch nicht früher gegangen, weil ich kein Problem sah. Ich dachte wirklich, das wäre normal. Alles, was passiert ist, ist nicht von heute auf morgen passiert. Es hat sich innerhalb von 15 Jahren aufgebaut. Innerhalb von 15 Jahren wurden meine persönlichen Grenzen als Person immer weiter minimiert, immer wieder überschritten, bis es irgendwann gar keine mehr gab. Und von daher, wie gesagt, wäre es vermessen zu sagen, ich würde mir jetzt Hilfe suchen. Ich glaube, das geht erst, wenn man weiter Abstand von dieser ganzen Sache hat. Man sieht auch erst, was da eigentlich passiert ist, wenn man diesen Abstand hat. Nicht nur, dass man, also bei mir war es so, ich habe viele Dinge einfach vergessen, die in der Beziehung passiert sind, die eigentlich wichtig gewesen wären. Weil es nun mal das ist, was es war. Es war Missbrauch. Es war emotionaler Missbrauch. Jeden Tag. Und was noch dazu kam, es war häusliche Gewalt. Ich habe es in der Beziehung verdrängt, nicht gesehen. Heute mit Abstand, wie gesagt, sieht man es. Deswegen, ich hätte oder ich würde, glaube ich, mir jemanden suchen, der nicht in dieser Blase drin ist. Wenn man in der glücklichen Situation ist und noch die Eltern und die Freunde hat, was nicht selbstverständlich ist, weil je länger man mit so einem Menschen, wie mein Ex-Partner es war, zusammen ist, je weniger soziale Kontakte hat man und je weniger Bezug zur Außenwelt hat man. Ich würde jetzt das Gespräch suchen und nicht mehr schweigen. Ich würde nicht die ganze Zeit im Kopf haben, dass es meine Schuld ist. Denn davor hatte ich Angst. Es ist meine Schuld. Und ich wollte meinen Ex-Partner schützen. Jetzt würde ich, glaube ich, ganz wertfrei mit einer Person, die mir nahesteht, drüber reden. Denn anhand der Reaktion von so einer Person sieht man, dass das, was da passiert, nicht normal ist. Es ist nicht die Norm. Es ist nicht richtig. Wenn man in dieser Blase ist, sieht man das nicht, dass das nicht richtig ist, weil es normal ist. Es ist der Alltag. Er kommt schleichend. Das ist schwer, Leuten, denen das nicht passiert ist, klarzumachen. Sie können es nicht verstehen. Warum bist du nicht gegangen, wenn es so schlimm war? Ich hatte Angst davor, dass diese Frage kommt, weil im Umkehrschluss wäre wieder meine Schuld gewesen. Ich meine, das kannte ich ja schon, aber das wollte ich nicht. Mittlerweile weiß ich, warum ich nicht gegangen bin. Ich bin nicht gegangen, weil ich wirklich dachte, es wäre meine Schuld. Ich dachte, wenn ich mich nur genügend anstrenge, wird es wieder so, wie es vorher war. Es wird wieder so, wie es am Anfang war. Am Anfang, wo alles noch so toll war, wo man überschüttet wurde. Aber egal wie sehr, dieser Zustand kommt nicht wieder. Die ganze Beziehung war rückblickend eigentlich, das war nicht mein Partner, mit dem ich 15 Jahre zusammen war. Das war nicht das Gesicht dieses Menschen, sondern das, wie er war. Bei der Trennung, das war dieser Mensch, mit dem ich zusammen war. Ich habe nach der Trennung so oft gesagt, ich weiß nicht, wer diese Person ist, ich will meinen Partner zurück, ich will meinen Partner zurück. Ich saß heulend bei meinen Freundinnen und habe das immer wieder gesagt, wie ein Mantra. Ich wollte meinen Partner wieder haben, wie er war. Aber das war dieser Mensch, wie er war nach der Trennung. Das, was er da gezeigt hat, das war er und das war er 15 Jahre lang. Das andere war einfach nur nicht echt. Es hat sich nicht echt angefühlt in der Beziehung, aber ich habe es immer wieder verdrängt. Ich wollte unbedingt diese funktionierende Familie, die wir auch nach außen waren, wollte ich unbedingt auch in der Realität, also hinter verschlossenen Türen, ich wollte das unbedingt. Ich wollte, dass meine Kinder diese Familie haben.
Wenn du mal an Menschen denkst, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation sind wie du damals, was würdest du ihnen mitgeben wollen?
Achtet auf euch. Achtet auf euch selber. Wenn vielleicht irgendetwas, was ich gerade erzählt habe, aus meinen Erfahrungen, aus meiner Geschichte, euch bekannt vorkommt, setzt euch hin. Und denkt über euch selber nach. Nicht an euer Gegenüber, sondern denkt an euch selber. Kommt mir da was für bekannt vor? Wie fühle ich mich? Sind da irgendwelche Parallelen? es ist nicht alles schlecht, wenn man in einer missbräuchlichen Beziehung ist. Es gibt gute Phasen und es gibt schlechte Phasen. Aber diese schlechten Phasen überwiegen irgendwann. Und egal, was euch gesagt wird, es ist nicht eure Schuld und es ist nicht normal. Ihr seid nicht dafür verantwortlich, wie euer Partner sich gegenüber euch verhält. Ihr seid nicht für sein Handeln und Tun verantwortlich. Und ihr müsst euch auch nicht dafür schämen, euch jemandem zu öffnen, weil ihr Angst habt, dass ihr in einem schlechten Licht dastehen könntet, beziehungsweise dass man euch diese Vorwürfe macht. Ich bin ehrlich, es ist nicht einfach und viele Menschen verstehen es nicht. Aber es gibt auch Menschen, die da sind und euch unterstützen, um zu sehen, was da wirklich passiert. Es ist schwer, das zu sehen, wenn man da noch drin ist. Man sieht es nicht. Man sieht es einfach nicht. Deswegen schafft euch selber Abstand. Ob es räumlicher Abstand ist oder emotional Abstand zu dieser Person. Und guckt einmal selber. Wie geht es euch? Was fühlt ihr? Was passiert da eigentlich? Ich denke, auf sich selber zu achten, ist so wichtig, was wir nicht tun. Uns wird so sehr eingeredet, dass wir das Problem sind, dass wir gar nichts anderes zulassen. Es ist wie so eine Konditionierung bei einem Tier. Wie bei einem Tier. Man ist so drauf konditioniert. Und das schafft man auch nicht, von heute auf morgen da rauszukommen oder alleine da rauszukommen, bei vielen auch. Aber es ist nicht unmöglich. Und sind wir mal ehrlich, der Gedanke, ohne den Partner zu sein, ist manchmal noch unerträglicher als diese Beziehung zu verlassen. Aber das kann jeder schaffen. Man muss nicht in seiner Komfortzone bleiben. Es ist euer Leben. Ihr entscheidet das selber, was ihr daraus macht. Und nur, um in der Komfortzone zu bleiben, das alles zu erdulden oder die Angst vor der Trennung von seinem Partner, die Angst vor dem Schmerz, das ist nicht richtig. Ich weiß noch, wie ich da rausgekommen bin. Und ich dachte auch, es wird nie besser. Es war, wenn ich ehrlich bin, das erste halbe Jahr der absolute Horror. Aber es war nicht der Horror, diese Trennung zu haben, sondern sich selber einzugestehen, dass man eigentlich nur einen Nutzen für diese Person hatte. Aber es war keine Liebe. Dass man eigentlich nur, ja, da war, um dieser anderen Person ein gutes Gefühl zu geben. Dass diese Person einen so sehr vereinnahmt hat, dass man sich selber verloren hat. Hört sich jetzt gerade ganz schlimm an, aber jeder kann es schaffen, da rauszukommen.
Juna, vielen, vielen Dank, dass du das Vertrauen hattest und den Mut, deine bewegende Geschichte mit uns zu teilen. Ich bin ganz, ganz sicher, dass es viele Betroffene da draußen gibt, die das hören und die sich wiederfinden und die mit Mut und gestärkt daraus hervorgehen können. Hast du noch was auf dem Herzen, was du zum Abschluss gerne noch sagen möchtest?
Wie schon gesagt, das ist mit meiner Erfahrung, das ist meine Geschichte. Ihr habt eure eigenen. Und es gibt so viele von uns da draußen, die ihre Geschichte haben. Und ich habe jetzt seit meiner Trennung 1,5 Jahre geschwiegen. Ich habe versucht, mich zu verstecken, mich unsichtbar zu machen. Und das ist genau der falsche Weg. Steht zu dem, was passiert ist. Versteckt euch nicht, ihr habt keinen Fehler gemacht. Ihr müsst euch nicht schämen. Ihr solltet alle nicht länger schweigen, denn das ist genau das Falsche. Holt euch euer Leben zurück. und lasst nicht zu, dass jemand anders die Kontrolle über euer Leben übernimmt.
Dankeschön.
Danke.
Das war Junas Geschichte. Eine Geschichte, die viele von euch vielleicht aufgewühlt hat. Eine Geschichte, in der wir ganz deutlich sehen können, wie Täter ihre Opfer manipulieren und ihnen die Schuld für die selbst ausgeübte Gewalt zuschieben. Junas Geschichte geht mir sehr nahe. Besonders diese eine Situation, die sie beschrieben hat, der erste Schlag, der sich gegen sie und nicht gegen Gegenstände richtete. Ihre absolute Fassungslosigkeit. Und statt sich zu entschuldigen, schiebt er ihr die Schuld zu. Dann geht er einfach, lässt sie allein mit diesem Schock und in der Nacht kommt er ins Bett, kuschelt sich an sie, als sei nichts geschehen. Juna beschreibt, wie sie in diesem Moment sogar erleichtert war, dass er nicht mehr so wütend ist. Das zeigt, wie Täter verschiedene Manipulationstechniken kombinieren. Erst die Gewalt, dann die Schuldumkehr, dann das Ignorieren und schließlich diese scheinbare Nähe ohne jede Entschuldigung, ohne Übernahme von Verantwortung. Was Juna hier erlebt, ist ein Paradebeispiel für das, was wir in toxischen Beziehungen als Schuldumkehr bezeichnen. Eine Taktik, die das Opfer zutiefst verunsichert und die eigene Wahrnehmung der Realität erschüttert. Diese Art der Manipulation hat massive emotionale Folgen. Wenn dir immer wieder eingeredet wird, du seist schuld an der Gewalt, die dir widerfährt, beginnst du, deiner eigenen Wahrnehmung zu misstrauen. Was Juna beschreibt, dieses Suchen nach eigenen Fehlern, das Grübeln darüber, was sie besser machen könnte, das ist eine völlig normale Reaktion auf diese Art von Missbrauch. Warum? Weil es für unser Gehirn einfacher ist zu glauben, wir hätten Kontrolle über die Situation. Wenn ich mich anders verhalte, passiert das nicht wieder, als zu akzeptieren, dass wir einem Menschen ausgeliefert sind, der uns eigentlich lieben sollte. Im weiteren Verlauf ihrer Geschichte sehen wir, wie tief sich diese Schuldumkehr in Junas Identität eingräbt. Sie entwickelt einen vorauseilenden Gehorsam, versucht alles richtig zu machen und dennoch schafft sie es nie, ihm alles recht zu machen. Was sie besonders in dieser Beziehung hält, sind die schönen Momente dazwischen. Die gemeinsamen Urlaube, in denen alles perfekt scheint, in denen sie die perfekte Familie sind. Diese Momente werden für sie zu einem Anker, zu einer Hoffnung. Wenn sie sich nur anders, ja besser verhält, könnte es doch immer so sein. Und diese emotionale Achterbahn, dieses Hin und Her zwischen Gewalt und scheinbarer Nähe, ist typisch für toxische Beziehungen. Es verwirrt nicht nur, es erschöpft auch. Du verlierst nach und nach das Vertrauen in deine eigene Wahrnehmung, deine eigenen Gefühle, dein eigenes Urteilsvermögen. Juna beschreibt auch diesen Moment, wo sich sein Gesicht als Fratze verändert, wo nichts mehr von dem Partner zu sehen ist, den sie liebt. Diese Jekyll- und Hyde-Transformation ist für Betroffene besonders verstörend. Wenn du ähnliche Muster in deiner Beziehung erkennst, dann möchte ich dir eines wirklich ganz klar sagen. Du bist nicht schuld an der Gewalt anderer. Niemand hat das Recht, dich zu schlagen, dich zu demütigen, dich zu missbrauchen. Es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt und vor allem, du bist nicht allein. Es gibt Menschen, die dir glauben, die dich unterstützen und die dir helfen können, aus dieser Situation herauszukommen. Die Verwirrung, die du vielleicht spürst, die Selbstzweifel, das sind normale Reaktionen auf eine zutiefst abnormale Situation. Dein Partner sollte dich beschützen und nicht verletzen. Er sollte zu seinen Fehlern stehen und nicht dir die Schuld geben. Er sollte deine Realität respektieren und nicht verzerren. Juna hat den Weg aus dieser toxischen Beziehung herausgefunden. Das war mutig, das war schwer, aber es war möglich. Und auch wenn dein Weg vielleicht anders aussieht, es gibt ihn, diesen Weg in die Freiheit. Du musst ihn nicht alleine gehen. Danke, dass du dich für meinen Podcast und die Geschichten der Betroffenen von narzisstischem Missbrauch und aus toxischen Beziehungen interessierst. Damit diese Geschichten bei denjenigen ankommen, die sie hören sollten, nämlich denjenigen, die noch in solchen Beziehungen stecken, die gerade frisch getrennt sind oder sich im Heilungsprozess befinden, brauche ich deine Unterstützung. Bitte teile diesen Podcast mit deinen FreundInnen. Ein Abo auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und eine Bewertung helfen ebenfalls sehr, um ihn bekannter und noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Hilf mir bitte dabei, mehr Menschen mit diesem wichtigen Thema zu erreichen. Falls du zum ersten Mal zuhörst, ich bin Jennifer, Coach und Beraterin mit Masterabschluss. Ich unterstütze Menschen dabei, sich aus toxischen Beziehungen zu lösen oder einen besseren Umgang damit zu finden. Als Betroffene kenne ich beide Seiten. Die persönliche Erfahrung und die fachliche Expertise. Wenn dich die Geschichte berührt hat und du selbst deine Erfahrungen teilen möchtest, sei es aus einer Partnerschaft, mit einem Elternteil, aus dem beruflichen Umfeld oder einer anderen Beziehung, dann schreib mir gerne an podcast@narzissmus-coach.de. Die nächste Folge erscheint dann in 2 Wochen. Du findest mich und meine Arbeit auch auf Instagram und TikTok unter Narzissmus-Coach sowie auf meiner Webseite www.narzissmus-coach.de. Denk dran, du bist nicht allein. Was dir passiert, hat einen Namen und es gibt auch für dich einen Weg daraus.